So. Nein, nein, die Tür hier. Ja, ja. Hier, die. Du denkst echt zu kompliziert. Ich hätte dich doch nicht gebeten, die weite Tür zuzumachen, zuzuschließen. So.
Das ist das Haus mit den schwarzen Türen, glaube ich.
Okay, soll ich mal vielleicht vorab was vorlesen?
Ja.
Jetzt habe ich das nicht auf die Schnelle. Aber warte, hier.
Wir hoffen, die Hörerinnen und Hörer des FSK genießen den November-Sonntag.
Ja.
Gab ja heute schönes Wetter, auch wenn ich aus dem Bett geholt worden bin zu diesem Anlass. Konnte man zumindest von drinnen sehen, dass Sonne war, und das ist, glaube ich, das erste Mal seit 10 Monaten der Fall oder so. Und
ja.
Insofern sind jetzt alle schön zurückgekehrt an den Kaffeetisch zu Hause, haben das Radio angeschaltet und hören uns ein bisschen zu.
Das hoffe ich auch. So, hier habe ich einen Artikel auf anfdeutsch.com. Die haben ja in letzter Zeit die Texte und Infos dieser Kampagne veröffentlicht, weil die eigene Homepage von dieser Kampagne verboten, also was heißt verboten, von den Betreibern nicht mehr zugelassen worden ist, auf Druck von Sicherheitsbehörden. Da sind wir schon eigentlich beim Thema, aber mittendrin, genau. Dann ich lese es erstmal vor. Damit wir so einen gewissen Rahmen haben. Die Initiative PKK-Verbot aufheben lädt für Samstag, den 27. November, zu einer bundesweiten Demonstration in Berlin unter dem Motto PKK-Verbot aufheben, Krieg beenden, politische Lösung fördern ein. Im Aufruf der Initiative werden die Aufhebung des PKK-Verbots in Deutschland sowie die Streichung der PKK von der Terrorliste der EU als wichtige Schritte für auf dem Weg zu einer Lösung der kurdischen Frage über einen Dialog bewertet. Daher werde am 27. November 2021 in Berlin eine bundesweite Demonstration organisiert, die von zahlreichen Organisationen und Gruppen getragen und vorbereitet wird. Die Initiative ruft zu einer breiten zivilgesellschaftlichen Solidarität für die Entkriminalisierung der PKK auf. Gegenüber ANF hat sich die Initiative PKK-Verbot aufheben nun zum aktuellen Stand der Vorbereitung der anstehenden Protestveranstaltung geäußert. Zitat: Bereits im Vorfeld sind unsere Öffentlichkeitsarbeit und Mobilisierung von einer breiten Zensur und Repression betroffen. Unsere Website www.verbot-aufheben.de wurde gesperrt und mehrere Kanäle verschiedener Gruppen in den sozialen Medien wurden blockiert. Trotz dessen lassen wir uns nicht einschüchtern und werden von unseren Grundrechten auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit Gebrauch machen. So haben wir nun einen neuen Blog erstellt, in dem alle Informationen rund um die Demo, wie die Aufrufe, die Materialien, die Route, die neueste Entwicklung etc. veröffentlicht werden. Ja, der Text, okay, das ist eher so ein informativer Text, der über Anreise und sowas. Ich habe den falschen Text leider ausgesucht, aber in dem eigenen Aufruf, den klicken wir mal an, vielleicht kann man da schnell was. Genau. Im November werden 28 Jahre vergangen sein, dass die damalige Bundesregierung das Betätigungsverbot der Arbeiterpartei Kurdistans PKK erlassen hat. Dieses Verbot wurde seither von der deutschen Politik nicht nur fortgesetzt, sondern konstant verschärft. Gegenwärtig befinden sich 10 kurdische Aktivisten als politische Gefangene in deutscher Haft. Allgemein gab es in den Jahren 2016 bis 2020 insgesamt 786 Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in der PKK und Unterstützung der Partei. Die Dimension der politischen, kulturellen, aber auch psychischen und physischen Folgen dieser seit Jahrzehnten anhaltenden Repression gegen die Kurdinnen ist beispiellos und betrifft inzwischen mehrere Generationen, die keine andere Realität ohne Verfolgung kennen. Diese Zeit ist geprägt von Tausenden von Gerichtsverfahren, Hunderten von Festnahmen, zahllosen Razzien in Vereinen und Privatwohnungen, Einbürgerungsverweigerungen, Abschiebedrohungen, Widerrufungen des Asylstatus, Kurdinnen als Kronzeuginnen in sogenannten Terrorverfahren zu instrumentalisieren. Die beispielhafte Aufzählung ist ein Ausschnitt der bitteren Realität der hiesigen Bevölkerung, die unter Generalverdacht gestellt und seit langem für eine sich ständig verschärfende Sicherheitsarchitektur instrumentalisiert wird. Betroffen sind letztlich alle, die sich der herrschenden Politik widersetzen und die beharrlich die Finger in die Wunden legen. Seien es die deutschen Waffenlieferungen an den türkischen Staat, das stille Einverständnis der Bundesregierung mit den völkerrechtswidrigen Angriffen der Türkei auf Rojava, Nordsyrien und Südkurdistan, Nordirak, die ausbleibende Reaktion auf die dramatische Verfolgung der demokratischen und Erdogan-kritischen Opposition oder die inhumane Vertragspolitik mit Ankara zur Abschottung von Geflüchteten. Die kurdische Bewegung hat sich in den vergangenen Jahren als ein wichtiger Stabilitätsfaktor in der Region des Nahen Ostens erwiesen. Sie stellt ein Bollwerk gegen den Terror des sogenannten Islamischen Staates dar und ist gleichzeitig Organisatorin von basisdemokratischen, pluralistischen Selbstverwaltungsstrukturen, in denen Frauen und Frauenrechte eine zentrale Rolle spielen. Auch die in Deutschland lebenden Kurden verteidigen diese fortschrittliche Politik und unterstützen durch ihre Aktivitäten die demokratie- und friedenspolitischen Bestrebungen der PKK als Lösungsweg für die kurdische Frage. Die PKK hierfür des Terrorismus zu bezichtigen, ihre politische Arbeit zu sabotieren und Solidarität mit ihren legitimen Anliegen zu diffamieren, darf nicht länger staatliches Dogma bleiben. Eine klare Kursänderung im Verhältnis zur kurdischen Bewegung von Seiten der deutschen Bundesregierung ist deswegen dringend notwendig. In den vergangenen Jahren gab es in Europa diesbezüglich die ersten positiven Entscheidungen. Der Kassationshof in Brüssel hat am 28. Januar 2020 die Entscheidung des Revisionsgerichts vom März 2019 bestätigt, wonach die PKK keine terroristische Organisation, sondern eine Partei in einem bewaffneten Konflikt sei. Des Weiteren ist die PKK zwischen 2014 und 2017 zu Unrecht auf der EU-Terrorliste geführt worden. Das hatte der EuGH im November 2018 entschieden. Diese ersten kleinen Schritte sind wichtige und richtige Veränderungen in der europäischen Rechtsprechung gegenüber der PKK. Sie erkennen die kurdische Frage als Ergebnis eines historisch gewachsenen gesellschaftlichen Problems an und brechen mit dem Dogma, den sogenannten Kampf gegen den Terrorismus für jegliche politische Interessen unwidersprochen nutzen zu können. Das sind minimale Voraussetzungen, um eine politische Lösung der kurdischen Frage zu finden und den Krieg in Kurdistan endlich zu beenden. Die Aufhebung des PKK-Verbots in der Bundesrepublik Deutschland sowie die Streichung der PKK von der Terrorliste der EU wären wichtige Schritte auf dem Weg von Dialog und Konfliktlösung für die kurdische Frage. Aufgrund dessen werden wir am 27. November in Berlin demonstrieren. Wir rufen zu einer breiten zivilgesellschaftlichen Solidarität für die Entkriminalisierung der PKK auf. Kommt zur bundesweiten Demonstration. Diese findet im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche vom 22. bis zum 27. November gegen das Verbot statt. Erkundigt euch, welche sonstigen Aktionen in euren Städten im Rahmen der Aktionswoche stattfinden und unterstützt diese, etc. Punkt. Ja, Werner, jetzt wieder in dem Text haben wir gesehen, diese zwei Blickrichtungen, einmal auf die Kurdinnen und Kurden hier in Deutschland, die der Repression ausgesetzt sind, nur weil sie sich für die Herkunftsgesellschaft oder die Herkunftsgesellschaft ihrer Eltern für eine dortige Demokratisierung und einen Frieden einsetzen. Anders kann man das leider nicht nennen, das ist halt irgendwie jetzt, ja. Andererseits behindere das Verbot und die Auflistung der PKK einen Frieden in Kurdistan selbst. Wenn man sich aber die Aktionen und Handlungen und Herangehensweisen des deutschen Staates bzw. staatlicher Institutionen und Organe anschaut, dann gibt es zahlreiche Beispiele für, ich sag mal, grundgesetzwidriges Handeln. Können wir da nicht irgendwie den Blick mal auch auf die Frage richten, wovon zeugt dieses Handeln? Was macht das eigentlich mit der Demokratie, mit der Gesellschaft? Was bedeutet diese Haltung und Art und Weise des Handelns eigentlich für die hiesige Gesellschaft? Was fällt dir dazu erstmal spontan ein?
Das Wort demokratische Errungenschaften, das hattest du in deiner Anmoderation.
Ja.
Ja, das ist ja das Erste, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen,
ja,
dass es zwar demokratische Errungenschaften in Deutschland gab, aber das betrifft die Zeit, insbesondere die Zeit ab 1918 bis vielleicht 1928. Das waren selbsterkämpfte demokratische Errungenschaften. Nach 1945 ist das, was als Demokratie eingeführt worden ist, durch die Alliierten gebracht worden.
Ja.
Im Rahmen der militärischen Niederlage des nationalsozialistischen Deutschland. Jetzt gerade in der vergangenen Woche, glaube ich, war das, in der jetzt abgelaufenen Woche, ist darüber in mehreren Medien berichtet worden, dass die Bundesanwaltschaft bis weit in die 60er Jahre hinein und über diese hinaus mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern besetzt gewesen ist und JuristInnen aus dem nationalsozialistischen Repressionsapparat. Und das ist nur eines der vielen Beispiele durch alle Institutionen hindurch, dass nicht nur formal der deutsche Staat die Rechtsnachfolge des nationalsozialistischen Deutschland angetreten hat, sondern dass es auch eine tagesaktuelle und politische Praxis gewesen ist, dann auf dieser Grundlage Recht und Politik fortzuführen und fortzusetzen, auch wenn das, was den Bereich der Politik anging, ja immer auch umkämpft gewesen ist. Aber man muss nur solche herausragenden Beispiele wie das KPD-Verbot 1956 beispielsweise nehmen. Und eben auch, und das hatten wir in unserer kurzen Vorbesprechung, das Ausländerrecht in Deutschland, das sogenannte Ausländerrecht. Das, ich habe leider keine genaue Erinnerung, wie lange diese Paragraphen gegolten haben, aber ich erinnere auf jeden Fall bis weit in die 90er Jahre hinein, dass die politische Betätigung von Menschen mit nicht deutscher Staatsangehörigkeit verboten war, komplett verboten. Teilnahme an Demonstrationen, Teilnahme an Veranstaltungen, Teilnahme an Versammlungen, Organisierung, komplett verboten und mit Repressionsmaßnahmen, Kriminalisierungsparagraphen etc. belegt. Das darf man sich heute mal vor Augen halten, wo für Hamburg, glaube ich, vor kurzem veröffentlicht worden ist, dass die Hälfte der Bevölkerung nicht mehr sogenannten urdeutscher Herkunft ist. Ja, dann wäre bei Fortführung dieser Praxis der Hälfte der Menschen, also weil wir reden ja gerade über den Begriff der Demokratie auf eine Weise, ja, von demokratischen Prozessen ausgeschlossen. Und das PKK-Verbot spielt in diesem Kontext eine große Rolle. Denn du hast ja gesagt, es sind 10 Leute etwa, ne, war die Zahl, ja, sitzen in deutschen Gefängnissen.
Jetzt gerade, bei, genau.
Ja. Ja. Ich habe mal selber, weil dieser monströse Begriff des Terrorismus mein Misstrauen erregt hat, mir einen dieser Prozesse angeguckt. Und da wurde jemand verurteilt letztendlich. Also ich habe ihn mir einen Tag lang angeguckt bei dem Verlesen der Anklageschrift. Und da ging es um Dinge wie die Organisierung von Volksfesten, das Sammeln von Geld, das Aufrechterhalten eines Vereinslebens, die Anmeldung von Demonstrationen, solche Dinge,
ja,
solche banalen, demokratischen, grundrechtsgeschützten Dinge,
ja,
galten in diesem Prozess als Terrorismus. Dementsprechend die Zeitungen und Fernsehberichte und Radioberichte voll mit dem Begriff Terroristenprozess.
Mhm.
Das ist das erstmal.
Ja, wir können über die Folgen des Verbots ein bisschen mehr sprechen, später gleich. Aber lass uns mal über die demokratischen oder bei den demokratischen Errungenschaften bleiben. Wie du selbst gesagt hast, es gab Prozesse vor oder während des Ersten Weltkriegs hier in Deutschland. Aber so das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nach 1995, oder wann kam das? Ich weiß nicht.
Nee, das Grundgesetz ist von 1949.
49, genau.
Da gab es diese sogenannte parlamentarische Versammlung.
Genau, und wenn wir das in einem bisschen globaleren Kontext betrachten, da, also wir haben dort dann zwei Weltkriege hinter uns, zwei eigentlich Weltkriege von kapitalistischen Mächten um die Hegemonie im sagen wir auf der Welt.
Von Deutschland losgetreten.
Ja, von würde ich jetzt nicht.
Was?
Also es ist viel komplizierter als meiner Meinung nach, als dass man nur Dings von Deutschland losgetreten sagen würde. Wenn es irgendwie Verteilungskämpfe waren, dann sind alle Beteiligten irgendwie mitverantwortet.
Ja, ich
weiß schon, worauf, also aber aus diesem ganzen Prozess ist sind die USA als neue Hegemonialmacht hervorgegangen, und man kann dann die Charta der Menschenrechte und oder die Demokratie als, sag ich mal, als Ideologie oder Staatswesen repräsentative Demokratie, das war kann man auch als legitimatorische Grundlage für die neue Welt, sagen wir mal, für die neue hegemoniale Welt unter den USA verstehen. So, damit haben sie sich auch legitimiert, so, ne? Mhm. So. Und diese, so eine Grundordnung, sage ich mal, wurde dann auch im Grundgesetz für Deutschland, nicht von Deutschland oder so, dem platziert, sage ich mal. Und man kann davon halten, was man will, aber Menschenrechte sind eine wichtige Errungenschaft, und vor allem Rechtsstaatlichkeit auf Basis der eigenen Gesetze, auf Basis der Verfassung sind das, was eigentlich, sage ich mal, dem Westen bei aller Demagogie und Ideologie eigentlich von der restlichen Welt mehr oder minder unterschieden hat. So, also westliche Regierungen, vor allem die Europäische Union in den letzten Jahrzehnten. So, und in Bezug auf die Bundesrepublik konnte man zumindest, was die Innenpolitik angeht, natürlich gibt es immer negative Beispiele, wie du selbst gesagt hast, was Ausländerrecht und so betrifft im Innen. Aber im Großen und Ganzen war innenpolitisch, konnte man von einem gewissen rechtsstaatlichen Standard der Bundesregierung, der staatlichen Institutionen ausgehen. Also man hat sich immer im Rahmen der bestehenden Gesetze verhalten. Das PKK-Verbot ist auch ein Gesetz. Da fangen schon die Widersprüche ein. Ein Gesetz, um meiner Meinung nach, was dafür missbraucht wird, um Grundrechte, um Menschen, also deren Folgen sind dann, dass man die Grundrechte, was eigentlich viel wichtiger ist als oder die Basis des Grundgesetzes ist, umgangen wird. Ja, um kurz das auf den Punkt zu bringen, man konnte von einer gewissen Rechtsstaatlichkeit ausgehen, aber wir sehen vor allem im Kontext der Kurdenpolitik, nenne ich mal Deutschland, in Deutschland, des deutschen Staates, können wir immer sehe ich mal eine undemokratische Grundgesetzwidrige und fast kriminelle, deswegen auch kriminelle, also nicht legale Herangehensweise. Wir haben da zahlreiche Beispiele. Auch die Gewaltenteilung funktioniert da teilweise nicht mehr so. Das kommt vor, dass dann die Polizei in NRW zum Beispiel bei Organisatoren von einer kurdischen Veranstaltung anrufen und sagen, ja, hier blas das lieber mal ab, weil ich weiß nicht, das wurde mir letztens erzählt von den Organisatoren selbst, blass das lieber mal ab, weil dies und das passiert irgendwie sowas. Also die Polizei macht hier
Politik,
genau, und solche Sachen oder... Es gibt tausende Beispiele, mir fallen jetzt gerade spontan keine ein, aber auch so Flaggenverbote hier innen oder Verfolgung von Menschen, nur weil sie Freiheit, also für Öcalan oder so, es liebe Öcalan rufen auf Demonstrationen und das sind alles Aktionen, staatliche Aktionen, die ich nicht mit dem Grundgesetz vereinbaren kann. Und jetzt die Kurden und ihre Belange mal eingeklammert, was bedeutet das für die Gesamtgesellschaft? Mhm. So was passiert da eigentlich? Vor allem in so Krisenzeiten wie heute, in Sachen Autorität und Repression offener werdender Staat ist eine Gefahr für uns alle, finde ich. Mhm. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn man jetzt, ich habe jetzt keine Hoffnung, dass wir die Aufhebung des PKK-Verbots mit dieser Demonstration vollziehen können oder so, aber im Großen und Ganzen würde die Aufhebung und eine neutrale Herangehensweise, eine demokratische, neutrale, ich sag mal auch moralische, rechtliche Herangehensweise, grundgesetzrechtliche Herangehensweise des deutschen Staates an diese Problematik, an diese Frage auch ihn in Schranken setzen und wäre auch ein Schutz für die allgemeine Demokratie hier.
Mhm. Ja. Ich habe gerade so ein Bild vor Augen.
Ja.
Diese Demonstration findet ja nächsten Sonnabend in Berlin statt.
Ja.
Und dieses Bild, ich weiß nicht, ob die sich auch ins Regierungsviertel begeben wird, diese Demonstration. Mhm. Diese Demonstration wird ja eine große Bühne und eine Kundgebung haben, am Beginn oder am Ende oder an beiden.
Ja.
Und auf dieser Demonstration sind VertreterInnen der zukünftigen Regierungskoalition mit Grußworten vertreten. Saskia Esken für die SPD, Kevin Kühnert für die SPD. Bei den Grünen fällt mir schon schwerer, irgendwelche Namen zu finden, denen man das abverlangen könnte, aber es wird sie geben. Und bei der FDP fällt mir das ganz schwer, aber in jedem Winkel, in irgendeinem Winkel, nicht in jedem, der Ortsverbände wird es auch noch jemand geben, der sich auf die Traditionen wie hießen die damals, Baum zum Beispiel, Gerhard Baum in der FDP bezieht. Und diese Leute treten auf mit einer Erklärung darüber, dass es über die sogenannte Kurdenfrage hinaus an dieser Stelle hier in dieser Hauptstadt zu diesem Zeitpunkt mit der Aufhebung des PKK-Verbots auch um die Verteidigung des Grundgesetzes gegen alle reaktionären Strömungen auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen gehen wird. Das ist gerade das Bild, was bei deinen Worten vor meinen Augen erscheint.
Nur sehr unrealistisch.
Ja,
sehr träumerisch auf jeden Fall.
Ja, aber man kann das verlangen von diesen Leuten, wenn sie irgendwas ernst nehmen
würden. Weil wir sind ja hier, weil so ein Verbot muss ja auch sprachlich, medial so durchgesetzt werden, dass es sich auch halten kann. Und wir haben über Jahrzehnte allein in der Sprache Kurdenterror, Kurdendemo, Kurdenführer, Kurdenfrage, Terrorkurden, weißt du, also so, wir sind so in unsere Bewusstseine von vor allem von Otto-Normalbürgern sind so hier und da in irgendwelchen Ecken im Gehirn so negativ mit PKK und Kurden oder was weiß ich was assoziiert oder verbunden, dass es nicht einfach sein wird, auch Leute, die authentisch irgendwie gegen ein Verbot sind und aber eine gewisse öffentliche Rolle haben, sie dafür zu gewinnen. Ich merke das halt auch in... Ich habe mich gefragt, wie das... Also wäre ich jetzt ein, sag ich mal, ein Ja, ein Mensch von dieser Herkunftsgesellschaft, ein Deutscher, so auf gut Deutsch gesagt. wenn ich dann mit denen rede und über das PKK-Verbot und so weiter, dann natürlich bringt man dann Argumente, ja, hier die Kurden werden unterdrückt und es ist ein legitimer Kampf und die haben führen Krieg gegen ihre Unterdrückung, Verleugnung und so und die PKK führt den diesen Kampf an und deswegen ist es keine Terrororganisation. Dafür all das, für all das haben die Menschen, das lese ich so ein bisschen von dem ab, was sie sagen und in den Gesichtern ab, haben sie Verständnis, aber am Ende bleibt dann immer so eine Haltung, die für mich so in so Argumente, in Richtung dieser Argumente geht, ja, das wird schon irgendwie seinen Grund haben, weißt du? Oder solange es Ausländer oder irgendwelche Personen, Gruppen oder Parteien, was auch immer, im Ausland betrifft, solange ist es eigentlich nicht schlimm, so. Und die Sendung, warum wir jetzt heute sprechen, ist eigentlich... Das geht ein bisschen darüber hinaus. Das ist eigentlich für uns alle schlimm. Also, weil eine Demokratie lebt ja nicht nur von Schein und von auf dem Papier, sondern auch von einer Haltung und von Handlungen, entsprechenden Handlungen. Und wer irgendwie das eigene Heiligtum, das Grundgesetz nicht respektiert und beachtet, von dem ist mehr zu erwarten, so. Von dem ist mehr zu erwarten, je schlimmer auch die Situation wird. Ja. Meine Frage an dich. Du, soweit ich weiß, hast du jetzt erst in den letzten Jahren, vor allem mit dem Beginn des Widerstands der PKK gegen den Islamischen Staat, dich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber so eine persönliche Frage. Wie hast du die 90er oder die 2000er den Diskurs in diesem Thema erlebt oder was kannst du persönlich so sagen?
Naja, ich würde schon auch manches, was du gerade ausgeführt hast, auch für mich gültig erklären, dass ich durch Abstinenz dem Kern ausgewichen bin.
Ja.
Also das kommt natürlich dazu, dass ich mit meiner politischen Geschichte mindestens sehr skeptisch immer gewesen bin gegenüber der Militarisierung von politischen Konflikten.
Ja.
So, aber das ist natürlich auch nicht hinreichend, sondern ich kann ganz klar sagen, du hast es ebenso gesagt, mit der Verteidigung von Kobane ist für mich gerade ins Zentrum gerückt, dass dort ein Kampf geführt wird. Das gab damals auch diesen Aufruf, das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, der gesagt hat, wenn Kobane fällt, dann hat das die Bedeutung, wie in den 30er Jahren die Niederlage in Spanien für ganz Europa. Mhm. Das gab diesen Aufruf damals. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich das alles erst so richtig ernst genommen habe. Und auch hat man ja, eine Linke hat das immer ganz gerne und davon war ich bestimmt auch nie so ganz frei, dass man Befreiungskämpfe an anderen Orten der Welt gerne auch so ein bisschen exotisiert und auch das war ein Hemmnis für mich sicherlich, so mich damit näher zu beschäftigen in den Jahren davor. Und Kobane hat ja auch gezeigt, dass da nichts exotisch ist, sondern dass das absolut real ist mit vielen, vielen Opfern, diesen Kampf zu führen und diesen Kampf auf eine Weise eben auch zu übersetzen in demokratische Kämpfe im Rest der Welt, nennen wir das mal. Habe ich deine Frage damit beantworten können?
Nein, also die Zeit davor, so wie hast du die ganze Thematik da, wenn du in dich oder dich daran, also das rekonstruieren kannst und Wie war das für dich, also das PKK-Verbot, was hattest du da für eine Meinung davon oder die Kurden-Problematik, also die kurdische Frage insgesamt? Aber
naja, das war, wie soll man sagen, ich habe vom Völkermord an den Armeniern gelesen und gehört. Ich habe linke Presse wahrgenommen im Sinne von, okay, der Nationalismus der Türkei hat ein tiefsitzendes Moment, dem auch Linke dort unterliegen, der vernichtenden Hegemonie der Mehrheitsgesellschaft gegenüber anderen so-called ethnischen Gruppen. Wenn du mich so fragst, ich erinnere mich an den Mord an Han Dink und die Bewegungen und Proteste und Situationen. Das sind alles Dinge, die habe ich wahrgenommen.
Ja. Okay, du hast eben von Kobane erzählt, der Phase, um einfach nochmal, es ist ein gutes Beispiel, um die Beweglichkeit und eigentlich auch die Heuchelei des deutschen Staates in Bezug auf das PKK-Verbot ein bisschen zu veranschaulichen. In der Phase haben selbst CDU-Politiker davon gesprochen, ja, die PKK anders zu bewerten und ihr Waffen zu schicken. Sogar im Bundestag hat man so gesprochen in der Phase, weil es auch irgendwie den Interessen entsprochen hat, also wegen dem Kampf gegen den Islamischen Staat, der zu der Zeit hier in verschiedenen europäischen Zentren hier Bomben in die Luft gehen ließ oder hoch, ja. Danach aber dann wieder die alte Herangehensweise sehr strikt und sehr viel Propaganda auf jeden Fall auch.
Darf ich nochmal dazwischen?
Klar.
Weil du mich ja fragst, ich versuche gerade so zu erinnern.
Ah, ja, in den 90ern war ja sehr viel los, auch in den deutschen Medien darüber, weil ich bin ja selbst in den 90ern eingewandert und als Kind natürlich habe ich da keine Medien verfolgt und habe diese gesellschaftlichen Diskurse nicht miterlebt, aber ich war Teil der kurdischen Proteste als Kind. Ich war da, was weiß ich, wöchentlich, weil wir waren frisch aus Kurdistan gekommen, das Dorf war geleert. Unter anderem mittels deutscher Panzer in türkischen Soldaten so. Ja. Und dann natürlich die politisch organisierten Kurden oder auch die PKK war sich bewusst so, dass dieser schmutzige Krieg der Türkei, des türkischen Staates, des Militärs in den 90ern vor allem aufgrund europäischer Waffen und nicht nur Waffen, sondern auch politischer Unterstützung und so funktioniert. Und deswegen haben wir das als unser gutes Recht empfunden, dagegen zu protestieren. Ja. Und die Proteste waren halt sehr, sehr stark und zahlreich in den Jahren. Und da kam es auch zu, sage ich mal, aus heutiger Perspektive zu vielen Fehlverhalten. Zum Beispiel diese Autobahnblockaden. Ich war bei einer zum Beispiel auch dabei.
Was?
Also, ja, wir waren im Bus auf dem Weg zur Nevros Festival und ich kann mich erinnern, plötzlich ging der Bus nicht mehr weiter. Auf der Autobahn standgehalten, aber in dem Fall war das so, dass wir nicht die Autobahn blockiert haben, sondern die Polizei uns gestoppt hat. Und dann ist der Bus angehalten und die Leute sind dann raus und auf der Autobahn haben sie dann Feuer gemacht und wollten das Nevros-Feuer dort feiern. So, ne? Aber oder es wurden türkische Reisebüros oder Konsulate angegriffen und so. Was ich sagen will, all diese Straftaten, für die, das war ja alles vor dem PKK-Verbot, glaube ich, für die reicht aber auch das deutsche Strafrecht aus. Man muss, hat schon eine andere Bedeutung, wenn man die Befreiungsbewegung oder die zentrale Organisation gegen die Unterdrückung eines ganzen Volkes verbietet. Ne? Das ist dann irgendwie nicht mehr, ist eine ganz andere Ebene als irgendwie Straftaten zu unterbinden zu wollen. So ein Molotow-Cocktail auf ein türkisches Konsulat kann man strafrechtlich ganz locker und leicht mit den bestehenden Gesetzen verfolgen, ne? Oder auch eine Autobahnblockade mit Geldstrafen oder Gefängnisstrafen, was auch immer. Aber die Organisierung der Kurdinnen und Kurden hier in Deutschland zu verbieten und deren Organisation, Befreiungsorganisation zu verbieten, das allein sagt uns schon, wie politisch dieses Verbot ist.
Ja, im Sinne von politische Organisierung, demokratische Organisierung, demokratische Prozesse komplett zu kriminalisieren und zu unterdrücken. Ja. Mir geht die Frage noch nach, Jack, da. Ja. Wie hast du eigentlich die Zeit davor, so vor Kobane, ne? Ja. Mir kommen so verschiedene Momente dabei noch in den Kopf, die vielleicht auch wichtig sind für unsere Diskussion hier.
Ja.
Zumindest auch für den Prozess einer Öffnung gegenüber der ganzen Fragestellung als demokratische Fragestellung für diese Gesellschaft hier.
Ja.
Und da ist für mich noch ein zentraler Moment gewesen, die Gezi-Park-Besetzung. Die war, glaube ich, 2013 oder so, ne? Ich weiß ich gar nicht mehr genau.
Ja, glaube 2012, 13.
Ja. Und in dem Kontext gab es eine Unterströmung, sag ich mal, aller Solidarität, die in Deutschland darauf gerichtet war, die gesagt hat, was guckt ihr da alle hin auf den Gezi-Park? Und vergesst dabei die kurdische Bevölkerung. Und es gab Texte damals, die darauf hingewiesen haben, dass diese Proteste am Gezi-Park das weitgehend ignoriert hätten. Da sind mir so vergleichende Momente zu hier in Deutschland nochmal gekommen. Zu Zeiten von großen Aufbrüchen von Bewegungen in Deutschland, die bestimmte Fragestellungen immer komplett ignoriert haben. Zum Beispiel war es ein ganz mühseliges Unterfangen, während der Bambule den Mord an Ahidi John mit unterzubringen in den Protesten.
Ja.
Das haben der engste Kern der Bambule hat das getan, aber in der Masse der Bewegung, in der Breite der Bewegung ist das ein Randthema geblieben. Und so ist für mich an den Gezi-Park-Protesten ganz deutlich geworden, dass auch eine so, wie soll man sagen, so aufstrebende Bewegung einer Mehrheitsgesellschaft bei einem Vorhandensein einer mörderischen Unterdrückung ethnischer Gruppen, was ganz Zentrales vergisst, auch gerade in dieser Demokratiefrage so. Ne?
Ja.
Und die kurdische Frage immer zu reduzieren auf
Terror
und immer mit den drei Buchstaben versehen, PKK, reduziert das ganze Problem im Bewusstsein.
Ja.
Das ist für mich nochmal in der Fragestellung, die du mir jetzt gerade aufgeworfen hast, nochmal ganz deutlich. Weil ich habe ja auch eine eigene politische Geschichte und die bedeutet oder besagt, dass ich mich sehr viel mit stalinistischen Strukturen auseinanderzusetzen hatte, autoritären, auf Herrschaft gerichteten linken Strukturen und von daher dann auch schon immer eine Distanz hatte zu irgendwelcher Organisierung, die irgendwie so eine Zentralorganisation im Mittelpunkt hatte, so, ne?
So, genau. Auch, da kannst du wenig dafür. Die PKK begann
ich
kann
für alles, was ich denke und tue, muss ich gerade stehen.
Nein, da hast du ja auch in gewisser Weise recht. In den Anfängen hat ja die PKK als klassisch, typisch marxistisch-leninistische Partei, angefangen mit dem Ziel der Gründung eines kurdisch-sozialistischen Nationalstaates, aber schon Ende der 90er nach dem Zerfall des Realsozialismus hat sich dann mit diesen genau diesen Fragen und Problemen des Realsozialismus auseinandergesetzt. Staatszentriertheit, Zentralismus, Monopolismus und so weiter und vor allem patriarchale Strukturen auch in linken sozialen Kontexten und so weiter, hat einen großen Wandel hingelegt.
Der übrigens für mich mit Kobane auch nochmal ganz stark verbunden war.
Genau, ne? Erst da ist es so ein bisschen wieder, also durch diese Thematisierung und in den Blick geraten sein, ist dann wieder hochgekommen. Aber Gysi, oder ich habe mir zwei Notizen gemacht, genau. Warum, du hast ja hier dieses Bambule-Beispiel genannt, oder allgemein, wenn wir jetzt heute sagen und feststellen, dass staatliche Institutionen grundgesetzwidrig und entgegen aller vorgetragenen Werte und was kann man sagen, und in Selbstidentifikation handelt, ja, wir sind demokratischer, rechtsstaatlicher Staat und dies und das, wir kennen ja diese Propaganda auch, aber wenn jetzt irgendwie jemand, ein Musiker, ein klassischer Musiker in Bayern, in München, eine JPG-Flagge repostet auf Twitter, und zwei, drei Tage oder ich weiß nicht, vielleicht einen Tag später wird in seine Wohnung eingebrochen, durchsucht und so. Und es gibt hunderte solcher Beispiele. Vor allem Kurden sind davon betroffen. Also echt nicht fair und gemein und unrecht und nicht legal und so Maßnahmen. So muss man ganz klar und deutlich sagen, selbst wenn der liebe Verfassungsschütze jetzt wieder zuhört, muss man sagen, das ist nicht rechtsstaatlich und das ist auch nicht demokratisch, nichts von beiden. Aber man beobachtet trotzdem eine defensive Haltung. Woran kann das liegen? Können wir von einer Vergöttlichung des Staates sprechen?
So, defensive Haltung musst du nochmal genauer.
Also so, man spricht dann darüber, man spricht über diese Themen, es passiert so viel und viele Leute wissen eigentlich auch davon, aber dann man bleibt trotzdem still oder regt sich nicht. Oder wenn der Staat es macht, dann ist es, das ist mit dem Gysi parallel dazu, du hast Gysi erwähnt, diese Menschen, es sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen, aber jahrzehntelang wird im Osten des Landes massakriert und unterdrückt und diesen das, aber keine Proteste, nichts, gar nichts. So, ne? Warum neben dieser Dämonisierung und Ideologie, PKK, Terror, Kurden, Terror, bla bla, ist auch ein weiterer Aspekt zentral, meiner Meinung nach, und zwar, der Staat darf das. Oder wenn es der Staat macht, also solange es der Staat macht, das ist sowas, die seit den Säkularisierungsprozessen ist, hat der Staat so den Platz von Gott eingenommen, so, ne? Also es ist allmächtig, kann machen, was er will, und wenn er was macht, sollte man mit der Kritik oder so vorsichtig sein. Oder sind die meisten Menschen vorsichtig? Ich knüpfe mal daran ein persönliches Beispiel daran an. Ich habe ja jahrelang, wie du weißt, Musik gemacht. Und zu zweit haben wir das meistens gemacht, und mein bester Freund und Musikpartner sozusagen, ein Türke, aber ein Lübecker mit genau türkischem Hintergrund, und ich, kurdischer Flüchtling, natürlich kennen wir unsere jeweiligen Geschichten so, und aber in Bezug auf die kurdische Frage, auf diese Thematik hat er, war seine Haltung, ey, check da, ich bin bei dir, ich verstehe das ist alles Unrecht, dies und das, aber ich bin unpolitisch und deswegen sieh es mir nicht nach, wenn ich da nicht weiteres mache, als zu sagen, oh, das ist nicht gut. Das habe ich ihm anerkannt und auch wertgeschätzt und akzeptiert, respektiert. So, ne? Dann brachen die Gysi-Aufstände los. Und unser Freund so plötzlich voll interessiert und als Protest spielte auf Gitarre die türkische Nationalhymne voll krumm und diesen das. Und der Moment hat mich dann stark verletzt. Aha. Ich meinte, ja, du bist unpolitisch, aber wir, diese ganzen, also meine Geschichte hat im Osten des gleichen Landes stattgefunden oder im gleichen Herrschaftsbereich des gleichen Staates und so. Da irgendwie in Bezug auf die Kurden warst du unpolitisch und jetzt, wo es mitten in Istanbul ist und, sag ich mal, Leute wie dich betrifft, so, das waren ja alles, ja, keine Ahnung, so eher jetzt nicht konservative oder religiöse Menschen, die da protestiert haben, sondern andere so. Und selbst da, bei diesem eigentlich sehr so, politisch, sag ich mal, sauberen Menschen, habe ich da gemerkt, ah, das gibt doch Unterschied. Dann ist, gibt es also doch, ja, oder ist dieser Konflikt doch aufgrund der Unterscheidung zwischen Türken und Nicht-Türken gegeben, so, oder der Türkisierung von Türken und so weiter. Ja. Also da, es knüpft genau an diesen beiden thematischen Strängen an, was wir eben besprochen haben, ja.
Das ist für mich so eine Art Déjà-vu gerade, was du erzählst, weil in dem Moment, wo ich damals den Text gelesen habe, ist für mich eine andere Dimension aufgemacht gewesen. Mhm. Und die genau das, das ist quasi das Gleiche, was in diesem Text stand, was du jetzt gerade beschreibst. Also diese Verletztheit der Ignoranz, der du dort begegnest, das habe ich damals aus diesen Texten auch herausgelesen. So, ne?
Ja.
Ja, da ist natürlich die große Frage, bei wem bleibt das? Ne? Verstehst du, was ich meine?
Nee.
Das muss ja in irgendeiner Weise einfließen in Bewegung und in Auseinandersetzung. Und erst wenn das einfließt, kann es Teil der demokratischen, des gemeinsamen demokratischen Aufbruchs sein.
Ja. Ne? Ja, also auch wie im Falle liberaler, liberal eingestellter, ehemals kemalistischer Türken so, es wird der Zeit, wenn man die Augen zudrückt, dass irgendwie 15 Millionen im eigenen Land Kurden unterdrückt und was weiß ich, getötet und so werden. Irgendwann mal ist es auch so weit, ist man selbst dran. So, ne?
Genau, und das erleben wir ja gerade in der Türkei.
Ja, und hier in Deutschland wollen wir auch sagen, ey, ein Staat, der so handelt, es, wenn sich mal die Situation ändert oder so, also das ist in negativen Sinne offen in sehr schlimme Richtungen so. Es, man muss ja nicht stehen bleiben, bis man selbst betroffen ist, sondern gucken, dass dieser Staat rechtsstaatlich handelt, aufgrund von seinen eigenen Gesetzen und diesen Rahmen nicht verlässt. Mhm. So, und aber auch seine Gewaltenteilung und alles nicht verlässt und einfach rechtsstaatlich handelt und alle gesellschaftlichen Gruppen oder seine Bürger gleich behandelt. Es sind ja nicht nur irgendwie Kurdinnen und Kurden mit türkischem, irakischen oder iranischem Pass, sondern auch mit deutschem Pass die Menschen, die eingebürgert sind, betroffen. So, ne? Das sind seine, formal gesehen, seine eigenen Bürger, die er da entrechtet. Mhm. Und es ist nichts anderes als Entrechtung, wenn man ihnen die Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und so weiter verwehrt und darüber hinaus vieles tut, damit sie irgendwie in der kurdischen Frage, gleichzeitig demokratischen Frage, nicht tätig werden, so, ne? Sich nicht für Demokratie und Freiheit, sage ich mal, sowohl hier als auch in Kurdistan, in der Türkei oder beispielsweise woanders einsetzen. Ja.
Ich habe einmal die Erinnerung oder den Blick darauf, was ist seitdem in der Türkei geschehen.
Ja.
Und es gibt quasi, ich weiß gar nicht, wie viele, die gesamte HDP-Fraktion ist mittlerweile im Gefängnis.
Ja.
Also ob das wirklich die gesamte ist, weiß ich nicht.
Ja, aber die Tausende und die Führungsriege, die ehemalige
auf jeden Fall, ja. Unter Pseudo-Anklagen.
Ja, ja, einfach nur.
Es gibt keine JournalistInnen mehr, die wirklich ganz offen berichten können. es müssen etliche Leute fliehen, weil ihnen Verhaftung und Folter droht, ja, und so weiter und so fort. Das ist alles nicht lange her, dass es einen demokratischen Aufbruch gab mit den Gezi-Protesten, der nämlich genau diese Leerstelle hatte, über die wir gesprochen haben, mhm, und die Verknüpfung zu Völkermord etc. eben ausgelassen hat. Und das ist so das eine. Das andere ist, was haben wir hier mit dem G20 in Hamburg erlebt, mit dem perspektivischen Bundeskanzler, die Räumung in Entenwerder, als Beginn einer Repressionsoffensive, die dann mit dem Einsatz des SEK im Schanzenviertel ihren Höhepunkt gefunden hat. Und welche Politik ist damit, das ist ja dann dutzende Male anschließend auch von diesem jetzt werdenden Kanzler bestätigt worden.
Ja.
Welche Politik, welche politische Grundrichtung ist damit bestimmt worden als Grundlinie?
Ja.
Und das heißt Ausgrenzung, Unterdrückung, Militarisierung auf allen Ebenen, sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. Und das, die Folgen spüren wir heute tagtäglich, ne?
Ja.
Die nicht nur an den G20-Prozessen gemessen, sondern Hausdurchsuchung wegen einem Twitter-Beitrag beispielsweise. Ja. Also
Haben wir hier in Hamburg nochmal ganz konkret erlebt.
Haben wir.
Ja.
Das
ist ja schon, das ist echt Erdogan-like.
Ja, ja, das passt.
Also es ist so, man mit wem, mit dem, nee, mit demjenigen, mit dem man sich begibt, so ähnlich wird man ja auch.
Ja,
ne? Man beeinflusst sich gegenseitig.
Ja,
so.
Genau. Und das hat mit dem G20 hier in Hamburg stattgefunden. Ne?
Ja.
Ganz davon abgesehen war er ja auch dabei, zusammen mit Trump und so weiter.
Ja.
Die sind ja damals auch, man könnte sagen, für sie ist das ja als quasi roter Teppich ausgebreitet worden, die ganze Geschichte. Ne?
Ja.
Und ein letzter Punkt dazu,
ja,
hatten wir auch ganz kurz so in unserem kurzen Vorgespräch.
Ja.
Es gab in Deutschland Sozialistengesetze, denen waren die früh geborenen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen in Deutschland ausgesetzt. Das war adäquat vergleichbar der Terroristenparagraf oder das Terroristengesetz gegen die PKK heute.
Mhm.
Auch das ganze Instrumentarium, was damals dann zur Durchsetzung dieser Sozialistengesetze verwendet worden ist.
Ja.
Und ich frage mich immer, gibt es eigentlich noch SozialdemokratInnen, denen da noch irgendeine Erinnerung vielleicht in irgendeinem Winkel ihres Kopfes vorhanden ist, um einfach mal zu sehen, dass man da auch sehr schnell wieder landen kann, auch als Mehrheitsgesellschaft sehr schnell wieder landen kann, wenn mit solchen Politiken fortgesetzt wird, wenn man sich eben nicht, also ich habe ja vorhin die Namen genannt, Saskia Esken, Kevin Kühnert, irgendwelche von den Grünen, irgendwelche von der FDP, wenn man sich eben nicht beispielsweise jetzt da kommenden Sonnabend mal traut, sich auf die Bühne zu stellen, einfach nur, weil man das politisch begreift, dass es um sehr viel Grundsätzliches gerade geht, auch bei dieser Demonstration in Berlin.
Ja. Naja, wo du die SPD erwähnst, hier, es gab ja vor ein, zwei Wochen diesen Vorfall in der Türkei, dass die Erdogan-Regierung hier 10 Botschafter als irgendwelche unerwünschten Personen erklärt hat und so ein diplomatisches, was sagt man da, Fauxpas oder keine Ahnung, was sagt man dazu? Und aus Deutschland gab es fast aus jeder Partei eine Reaktion, nur von der SPD nicht.
Ah,
also eine Reaktion im Sinne von, die haben das verurteilt und das kann man nicht machen und dies und das. Von der SPD nicht, ist mir aufgefallen. Also ich finde,
ich erinnere mich sogar, dass Maas, der Außenminister, sofort einen Kotau gemacht hat gegenüber Erdogan. Da war irgendwas, eine Unterwerfungserklärung. da war irgendwas, ich habe das aber nicht mehr genau im Kopf.
Ja, ja, also das ist genau, wir haben jetzt immer versucht, hauptsächlich über die Innenpolitik oder beziehungsweise auf die über die Politik und Verhältnisse hier zu sprechen, aber natürlich genau die Außenbeziehungen, wirtschaftlichen Beziehungen, die politischen Beziehungen oder die Partnerschaft der BRD und der Türkei. Ich glaube, in jeder Hinsicht hat diese Partnerschaft jetzt so negative Ausmaße, schlechte Ausmaße angenommen, dass alle darunter leiden, bis auf die deutsche Wirtschaft.
Ja.
So. Ja. So, und ist das den Preis wert?
Naja.
So, ist das den Preis wert? Ich weiß es nicht.
Naja, man kann immer so ein bisschen hoffen, dass diese deutschen Manager, die dann da hin und her fliegen, in ihren Familien ein paar Fridays for Future Kids haben, die ihnen zumindest so richtig schlechtes Gewissen machen, bis hin zum Terror am Frühstückstisch. Terror, Familienterror. Das ist so die einzige Hoffnung, die man dabei noch hat.
Oh.
Dass es über diese angebliche demokratische Moral und so dann doch zu Konflikten in kleinen sozialen Rahmen kommt.
Es ist halt echt ein extremer moralischer Verfall, vor allem im wirtschaftlichen Denken. Das habe ich kürzlich in so einem Artikel in der FAZ nochmal über die wirtschaftliche Situation und Geldpolitik und Wirtschaftspolitik von der Erdogan-Regierung in der Türkei. Also da ist die Inflation ist extrem hoch und die Preise gehen hoch und die Menschen, immer mehr Menschen leiden und können sich, also haben da Probleme, sich zu versorgen. In so einer Situation, also das ist eigentlich Thema Nummer eins seit jetzt mehreren Jahren in der Türkei, die ökonomische, wirtschaftliche Lage. Aber in diesem FAZ-Artikel war so die Hauptmessage, für deutsche Unternehmen ist es zurzeit sehr rentabel, auch bei kleinen Risikos und so weiter, weil man nicht die Politik irgendwie da keine Stabilität da ist und deswegen wenig Vertrauensraum und so weiter. Also diese typischen börsetechnischen Gedanken, so ne, Vertrauen und diesen das. Aber hauptsächlich hat der Artikel so Werbung gemacht, ja, man kann jetzt gut in der Türkei investieren und seine Strukturen da ausbauen.
Ja.
Also die Millionen von Menschen leiden, aber alles, was sie interessiert, ist, noch mehr Gewinn zu machen und damit also dieses Leid oder das Leid nochmal zu vertiefen. So, ne? Und das ist eigentlich so ein bisschen auch ein Kern dieser ganzen Problematik Türkei, Kurden, Deutschland, Wirtschaft, Krieg und so weiter.
Ja.
Am Ende kommen wir immer beim Kapitalismus an. Ne?
Ja. Ich will noch einen Punkt vielleicht gerade nochmal erwähnen.
Ja.
Es gibt einen Text von einem britischen Journalisten, der auf deutsche Weisung hin in Griechenland 6 Monate durch alle möglichen Gefängnisse geschleust worden ist und barbarische Zustände beschreibt. Und zwar auf deutsche Weisung hin, weil er zuvor in Rojava gewesen war und von dort Berichterstattung gemacht hat.
Ja, er hat dieses Rojava Information Center mittlerweile sehr erfolgreich und renommiert, also so ein Medienzentrum mit aufgebaut, eine zentrale Figur und deswegen diese Strafe.
Ja. Und der darf also irgendwie nicht mehr reisen in Europa.
Schengen-Raum ist ihm verboten worden,
ja. Und diesen Text, den würde ich allen, vielleicht findest du den gleich nebenbei noch, diesen Text würde ich allen Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen, weil dieser Text schlaglichtartig deutlich macht, mit welchen faschistischen Methoden, muss man das schon nennen, deutsche Politik inzwischen unterwegs ist.
Ich bin echt stark interessiert an diesem Text selbst. Kannst du kurz rüberkommen, versuchen ihn zu finden? Ich bin auf eurer Twitter-Seite.
Okay, ja,
du. Wie heißt er denn?
Ich hab's find ihn nicht.
Warte, ich komm. Okay. So. Und vielleicht in der Zwischenzeit gleich lege ich die Sendung von Chiller Report ein. Die reden dann weiter über das PKK-Verbot. Heute mit sehr wenig Musik, liebe Zuhörerinnen. Aber sonst haben wir sehr viel Musik, deswegen ist das da hier. Ah ja, okay. Ja, dann kann ich mal gleich mal den Deportation Monitoring Agent ist die Seite. Das geht, ja, hier https://dm-, also ich jetzt den ganzen Link, oder?
Nein, einfach die Quelle, wo ist dieser Text erschienen?
Dieser Text ist auf der Seite Deportation Monitoring Agent, ich kenne das Wort nicht, Agent, auf dieser Seite, mit dem Titel Detained and Banned from Europe, a British Journalist in the EU Migrant Detention System. Ah ja, okay, auf Englisch. Ja, falls Interesse einfach diese Worte, die ich gerade gesprochen habe, mal googeln, dann findet man das. Deportation Monitoring EGAN. A-E-G-E-A-N. EGAN. Werner, vielen Dank.
Gerne.
Ich hoffe, wir konnten ungefähr mehr oder minder klar machen, was uns am Herzen lag und was das Thema war. Danke, dass du da warst und mit mir diesen Dialog geführt hast. Und
sehr gerne.
Sehr, sehr verehrte Zuhörende, wir machen jetzt mit der, wie versprochen, mit der Sendung von Chiller Report weiter, wo die Organisatoren der Kampagne PKK-Verbot aufheben zu Gast waren und über die Thematik sprechen. Und das geht bis 18 Uhr ungefähr. Ansonsten, wenn es früher aufhört, 19 Uhr, und dann gibt es vielleicht noch Musik und Abschied. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Radio Azadi, checkt da mein Name. Auf Wiederhören.
Guten Abend und recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Chiller Report auf Chiller TV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als jesidisch-kurdischer Sender schauen wir immer sehr gebannt auf die Entwicklungen in Kurdistan und im Irak, denn unsere Leute sind von der Politik, die dort betrieben wird, betroffen. Auf diesem Sender gibt es ständig Updates über die aktuelle Situation dort. Dies geschieht vor allem, weil Kurdinnen und Jesidinnen hier in der Diaspora sich für die dortige Situation interessieren und sich auch mit diesen Leuten solidarisieren. Sie veranstalten hier in der Diaspora Informationsveranstaltungen, Demonstrationen, um auf diese dortige Situation aufmerksam zu machen. Es ist nicht unüblich, dass diese Menschen, die sich mit dem Kampf in Kurdistan solidarisieren, auch von Kriminalisierung betroffen sind. Woher das rührt, wie weit diese Kriminalisierung geht und ob es nicht vielleicht Zeit ist, damit aufzuhören, werden wir heute mit unseren Gästen besprechen. Wir haben einmal zu Gast Arno-Germain Lafin, Mitarbeiter vom Rechtshilfefonds Azadi, und Liv Brandt von Women Defend Rojava. Recht herzlich willkommen. Bevor wir erstmal anfangen, Arno, du bist vom Rechtshilfefonds Azadi. Vielleicht möchtest du uns das einmal vorstellen. Was machst du da als Mitarbeiter?
Ja, klar, gerne. Danke für die Einladung. Als Azadi versuchen wir, Menschen zu unterstützen, die hier in Deutschland von Repressionen betroffen sind, weil sie sich in der kurdischen Sache engagieren.